Sie hören eine Sendung von DRS2.
Frau Maas, mehr als 7 Jahre währt jetzt schon der Krieg in Afghanistan. Und man hat eigentlich den Eindruck, dass sich im Moment die Lage so von Monat zu Monat oder sogar von Woche zu Woche noch weiter verschlechtert. Was passiert denn? Wie sieht es denn im Moment aus in dem Land?
Also es war eine Illusion zu erwarten, dass man binnen kurzem ein Land wie Afghanistan wieder aufbauen kann, das 23 Jahre Krieg erlebt hat, in dem es noch nie ein wirklich funktionierendes Staatswesen gegeben hat. Insofern sind die Erwartungen Ende 2001, Anfang 2002 viel zu hoch gewesen. Die Lage verschlechtert sich tatsächlich, weil gravierende Fehler beim Aufbau der staatlichen Institutionen gemacht wurden, weil man viel zu wenig für die wirtschaftliche Entwicklung getan hat. Und das war auch ein grundsätzlicher Fehler, weil man Ende 2001 gedacht hat, wenn man einen Luftkrieg durch die Amerikaner führt, dass dann Taliban sich in Luft auflösen, verschwinden und keine tatsächliche Rolle mehr spielen. Im Nachhinein kann man davon ausgehen, dass sich die Taliban zum Teil auf die pakistanische Seite der Dürrenlinie zurückgezogen haben. Aber was noch viel wichtiger ist, sie sind einfach in der Bevölkerung untergetaucht und haben dann, als sich herausstellte, dass die Regierung in Kabul unter Hamid Karzai nicht die Erwartung erfüllt, dann allmählich wieder reorganisiert und sich dann auch verstärkt eben durch Anschläge zu Wort gemeldet.
Also wir haben damals zu sehr nur auf die Taliban geschaut, haben gesehen, das Regime ist mal besiegt worden und dachten, jetzt wird die neue Ordnung schon von selber kommen, wenn wir noch genügend Gelder dorthin schicken. Das war sicher der Fehler, wie Sie es gerade sagen. Deswegen gibt es heute so viele irgendwie unlösbar erscheinende Probleme. Wenn wir mal ein paar benennen, also nach jahrelanger internationaler Hilfe leiden trotzdem etwa 5 Millionen Menschen in Afghanistan unter extremem Mangel an Nahrung und an Trinkwasser. 1 Million Babys soll unterernährt sein. Warum?
Ein wesentlicher Fehler des Wiederaufbaus sowohl der staatlichen Institutionen als auch der wirtschaftlichen Entwicklung war, dass die internationale Gemeinschaft von oben nach unten etwas versucht hat aufzubauen. Ich will das an einem kleinen Beispiel illustrieren. Als wir 2005 die Parlamentswahlen hatten, haben mir Afghanen gesagt, wir verstehen nicht, warum die internationale Staatengemeinschaft mit den Präsidentschaftswahlen angefangen hat und dann ein Jahr später die Parlamentswahlen durchgeführt hat. Wir erwarten, dass zuerst hier auf unserer lokalen Ebene Kommunalwahlen abgehalten werden, weil wir hier in unserer Straße wissen, wer gut ist und wer schlecht ist und wir kennen die Leute hier. Und wir hätten statt von oben nach unten eben von unten nach oben zum Beispiel den Wahlprozess durchführen müssen. Und ich nehme das jetzt beispielhaft. Die Bevölkerung ist überhaupt nicht einbezogen worden. Sie ist nicht gefragt worden. Es waren Scheinkonsultationen, die immer wieder durchgeführt wurden. Es haben sich westliche Technokraten, Afghanen, die in westlichen Ländern, vor allem in den USA gelebt haben, zusammengesetzt und haben Entwicklungspläne in Washington, in Brüssel oder in Berlin oder in anderen westlichen Geberstaaten ausgearbeitet. Die sind aber über die Köpfe der Afghanen durchgeführt worden. Und das führt dazu, dass erstens die Verhältnisse vor Ort nicht berücksichtigt wurden und dass eben auch die Bevölkerung sich nicht mitgenommen gefühlt hat.
Und wo sind die Milliarden an Hilfsgeldern geblieben? Stimmt es wirklich, dass die Korruption so groß ist?
Wir müssen uns bei der Korruption als Internationale erstmal an die eigene Nase fassen. Denn ein erheblicher Teil der internationalen Gelder kommt überhaupt nicht in Afghanistan an. Es sind natürlich die von Afghanen immer wieder genannten hohen Gehälter der internationalen Berater. Es sind die teuren Autos, die man zum Teil allerdings auch aus Sicherheitsgründen tatsächlich benötigt. Und durch die internationale Hilfe ist natürlich dann auch die Korruption bei den afghanischen Partnern gefördert worden. Also die Internationalen haben wesentlich zu der Korruption beigetragen. Auf der anderen Seite ist es eine Tradition in Afghanistan aufgrund der Patronage- und Klientelsysteme, dass ein Afghane, der zu einer bestimmten Gruppe, zu einem Clan oder einem Stamm gehört, verpflichtet ist, seinen Angehörigen auch Arbeit zu beschaffen. Und das führt dazu, wenn jemand aus diesem Clan einen offiziellen Regierungsposten bekommen hat oder in einer international finanzierten Organisation arbeitet, dass er seinen anderen Angehörigen auch entweder von seinem Gehalt was abgeben muss oder noch besser die auch in die Organisation hineinzieht. Das heißt, wir haben ein Geflecht, was Internationale überhaupt nicht durchschauen Und noch ein weiterer wesentlicher Punkt, das ist auch wieder dieser fehlerhafte Aufbau von oben nach unten. Bislang ist der größte Teil der internationalen Gelder, die überhaupt nach Kabul kamen, in der Hauptstadt Kabul hängen geblieben und nicht in die Provinzen weitergegeben worden, weil da auch die finanziellen und administrativen Verbindungen in die Provinzen hinein gefehlt haben.
Deswegen nennt man den Präsidenten ja auch häufig den Bürgermeister von Kabul. Ein anderes großes Problem ist ja immer der Mohnanbau gewesen, der sehr große Tradition hat in Afghanistan. Und nun hat man versucht, diesen Mohnanbau vielleicht zu ersetzen durch andere Kulturen, also zum Beispiel die Afghanen in Sachen Lebensmitteln autark zu machen. Warum ist das gescheitert?
Die Drogenproduktion konnte überhaupt nur unter der Regierung Karzai im wahrsten Sinne des Wortes so gut blühen, weil Drogenhändler politischen Schutz durch Regierungsbeamte bekommen haben. Das fängt auf der untersten Ebene in den Distrikten an. Der lokale Provinzchef wird von einem Drogenhändler geschmiert. Das geht über die Provinzhauptstädte bis nach Kabul. Das heißt, wir haben als Internationale zu sehr den Fokus auf die kleinen Mohnbauern gelegt, die nur ungefähr 5% des Profites überhaupt bekommen, während die Händler 20% des Profites bekommen und der Rest wird dann von internationalen Teilen der Vertriebskette eingesteckt. Hätte man von vornherein sich stärker auf die politischen Schirmherren konzentriert, hätten wir vielleicht mehr Erfolge erzielt. Das hätte aber den politischen Willen vorausgesetzt, einmal bei der Regierung Karzai. Und es wurde ja immer wieder gesagt, dass sein Bruder in Kandahar auch im Verdacht steht. Es hätte aber vor allem auch den politischen Willen bei den internationalen Geberstaaten und da vor allem den USA vorausgesetzt. Denn die USA haben Präsident Karzai aufgebaut. Und den USA war natürlich auch klar, dass dieser politische Schutz ausgeübt wurde. Ich will als ein Beispiel das afghanische Innenministerium nennen. Knapp 3 Jahre lang hat ein ineffizienter Minister das Ministerium geleitet. Das Innenministerium galt als das korrupteste von allen. Es wurde geschätzt, dass 75% aller Mitarbeiter in irgendeiner Weise in die Drogen- oder Schattenindustrie involviert waren. Erst im letzten Oktober hat dann Präsident Karzai und zwar explizit auf internationalen amerikanischen Druck einen neuen Innenminister eingesetzt, der als sehr effizient gilt. Jetzt müssen wir abwarten, ob er wirklich diesen Augierstall säubern kann. Das ist sehr schwierig. Das heißt, man hat im Endeffekt die Augen davor verschlossen, welches Geflecht nach unten Schutz über die Drogenproduktion ausübt.
Einige Probleme haben Sie jetzt genannt. Unter anderem kam auch immer wieder natürlich das Problem des Präsidenten mit hindurch, der in diesem Jahr zur Wiederwahl ansteht. Aber kommen wir doch nochmal auf das aus unserer Sicht jetzt, so nehmen wir das im Westen meistens war auf das Hauptproblem, nämlich die Rückkehr der 2001 ja eigentlich geschlagenen Taliban. Frau Maas, vielleicht sollten Sie erst mal erklären, was sind überhaupt Taliban?
Wir dürfen nicht von der Vorstellung ausgehen, dass es hier um eine geschlossene Aufstandsbewegung handelt. Vielmehr ist es eine heterogene Koalition, kann man sagen. Den Kern bilden natürlich radikale ideologische Kämpfer, die von Mullah Omar, der vermutlich in der Nähe der pakistanischen Stadt Quetta sitzt. Den Kern, es gehören aber eben auch Drogenbarone dazu. Drogenbarone, die eben wiederum Schutz von Regierungsvertretern genießen. Es gehört der frühere Mujahedin-Führer Hekmatyar dazu, den ich nicht als Talib bezeichne, der aber den Taliban nahesteht. Mullah Omar, Hekmatyar und andere pashtunische regionale Herrscher arbeiten mit der international operierenden Al-Qaida-Organisation zusammen. Nur sehe ich einen wesentlichen Unterschied, dass Taliban und Hekmatyar und pashtunische regionale Herrscher ihre Macht in Afghanistan stärken wollen. Sie wollen die Regierung Karzai in Kabul schwächen und sie wollen die Internationalen aus dem Land vertreiben. Ich würde aber derzeit nicht davon ausgehen, dass die afghanischen aufständischen Gruppen Anschläge zum Beispiel in Westeuropa planen. Ich glaube, das gehört zu der Agenda der international operierenden Al-Qaida, aber nicht zu den aufständischen Gruppen, die sich um die Taliban organisiert haben.
Also Taliban sind nicht in jedem Fall immer nur Terroristen. Bei uns wird das ja immer in einem Atemzug genannt, Al-Qaida und Taliban. Trotzdem ist das Wiedererstarken ja für uns irgendwo auf den ersten Blick erstmal auch absurd, weil alles, was wir damit verbunden haben, sind Dinge wie Frauenverachtung, wie die Burka, wie die Scharia, wie das Steinigen und so weiter. Also das Mittelalter, warum dann heute wieder dieser relativ große Rückhalt in der Bevölkerung?
Also ich habe jetzt erstmal die verschiedenen Gliedgruppierungen genannt, die sich unter der, sagen wir mal, Koalition verbunden haben, die von Mullah Omars Quetta-Schura angeführt wird. Wenn wir jetzt mal uns die Kämpfer anschauen oder ich möchte fast sagen Saisonarbeiter, die sich den aufständischen Gruppen anschließen, so sehen wir gerade in Südafghanistan, dass es sich häufig um arbeitslose junge Männer handelt oder um unterbezahlte Angestellte in den öffentlichen Institutionen. Wenn zum Beispiel ein Polizist nur $70 Gehalt bekommt, von dem er seine Familie, die also aus mindestens 10 Personen besteht, nicht ernähren kann und die Taliban bieten ihm $200 pro Monat an für Informationen, die er gibt, dann wird er natürlich Informationen weitergeben. Er ist damit kein Mitglied der Taliban-Gruppen, aber er liefert ihnen Informationen. Und bei den jungen paschtunischen arbeitslosen Männern, die in der Nicht-Erntezeit, sind sie durchaus bereit, für kurze Zeit für Taliban zu kämpfen. Oder eine große Familie sagt, wir müssen uns nach allen Seiten absichern, wir haben sowieso zu wenig Einkommen, also schicken wir einen unserer Söhne für eine begrenzte Zeit als Kämpfer zu dezentral operierenden Taliban-Gruppen. Damit ist die Gesamtorganisation sehr dezentral angesetzt. Es sind ganz unterschiedliche Motive, vor allem eben Armut, vor allem die Notwendigkeit, Einkommen für die Familie zu besorgen, die eine Unterstützung für die aufständischen Gruppen, speziell für die Taliban, schaffen. Aber es kommt noch hinzu, die Schwäche der Regierung Karzai. Ich will das wieder an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn überhaupt von der Regierung Karzai Gerichte eingesetzt wurden, so sind die Richter, die wenigen Richter, die es überhaupt gibt, im Allgemeinen nicht ausgebildet und im Allgemeinen sehr korrupt, weil auch sie wiederum sehr wenig Gehalt bekommen. Wenn jetzt ein Streitfall, und meistens geht es also um Streit über den Landbesitz oder die Wasserverteilung, in einem Dorf geklärt werden muss, dann hat man eben nicht das Geld, um zur Provinzhauptstadt zu reisen und dort einen Richter zu bestechen. Wenn stattdessen dann in der Nacht die Taliban anbieten, diesen Streit mit lokalen Dorfältesten zu schlichten, dann ist man bereit, diesen harten Spruch in Kauf zu nehmen, weil eben niemand bestochen werden muss. Das heißt, auch die Ineffizienz, das korrupte Verhalten von Regierungsvertretern und vor allem das Vakuum, weil eben viele Regierungsvertreter in ländlichen Gebieten überhaupt nicht vorhanden sind, haben die Bevölkerung veranlasst, sich dann eben anderen sehr radikalen Ordnungskräften, wie in dem Fall den Taliban, zuzuwenden. Und es ist natürlich auch noch ganz massiver Druck, auch Erpressung auf Seiten der Taliban, die zusätzlich hinzukommen.
Ein großes Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit, was man ja auch verstehen kann. Kann man denn auch sagen, dieses Trauma Taliban, das viele Afghanen hatten damals, als die Taliban dann endlich weg waren, hat das Land ja etwas aufgelebt, ist jetzt im Moment wieder gewichen eigentlich einem Trauma von der Okkupation. Also von 79 bis 89 war Afghanistan ja sowjetisch besetzt und nun ist es amerikanisch-westlich besetzt oder die Menschen dort empfinden es zumindest so. In den letzten Jahren gab es Tausende von zivilen Opfern aus der Luft, dass die Leute also jetzt denken, lieber die anderen gehen erstmal raus und dann nehmen wir dafür sogar die Taliban in Kauf.
Also ich war ja seit 96 mehrmals zu Informationsreisen in Afghanistan, war zum Beispiel auch im November 96 eine Woche in Kandahar und habe mit führenden Taliban dort gesprochen und dann auch mit gebildeten Vertretern der Bevölkerung in Kandahar. Die Taliban haben sich ab 96 bis 2001 unter dem zunehmenden Einfluss der Araber, Osama bin Laden und Al-Qaida radikalisiert. Aber ein Teil der Werte, die die Taliban vertreten haben, entsprechen konservativen paschtunischen Werten. Das vergessen wir immer. Wenn wir von der Frauenbefreiung sprechen, so haben wir damit, verbinden wir damit westliche Vorstellungen. Wir verbinden Werte, die Afghanen, die in den Städten wohnen, die zum Teil auch westliche Bildung erhalten haben, sich wünschen. Aber wir übersehen, dass zum Beispiel die Ausbildung von Frauen in ländlichen Gebieten, sei es unter Paschtunen, sei es in anderen Landesteilen, die von anderen ethnischen Minderheiten bewohnt werden, eben keinen Wert darstellt. Und deswegen auch die radikale Ablehnung der Taliban, die erstmal in den letzten Jahren der ihrer dann immer radikaler und brutaler gewordenen Herrschaft zu beobachten war, die sich dann aber auch sehr stark auf die Städte konzentriert hat, die tritt jetzt wieder in den Hintergrund, weil man um das Überleben fürchtet. Und wenn ich jetzt nochmal die zivilen Opfer mit hinzuziehe, die Sie angesprochen haben. Wir hatten im letzten Jahr US-Luftangriffe auf ein Dorf in der Nähe von Herat, bei dem die Zahlen sind nicht ganz gesichert, aber vermutlich über 50 zivile Opfer festzustellen waren. Und wenn es also Frauen und Kinder sind, deren Leichen man findet, dann ist man sicher, dass es sich um zivile Opfer und nicht um verdeckte Taliban oder Militante handelt. Also wenn die Bevölkerung jetzt sieht, dass sie durch falsche Informationen zu Zielen von Angriffen von internationalen Truppen, sei es Luftangriffen oder was in den letzten Jahren noch viel entscheidender war, zu Hausdurchsuchung von internationalen Truppen wird, bei denen das Ehrgefühl der lokalen Bevölkerung verletzt wird. Und das ist ein Ehrgefühl, das eben nicht nur sich auf Paschtunen beschränkt, sondern das von Afghanen, jedem männlichen Afghanen geteilt wird. Also wenn internationale Soldaten bei einer Hausdurchsuchung in den Frauentrakt einbrechen, dann hat der Mann das Gesicht verloren und dann muss er in irgendeiner Form sich wieder Achtung in seinem Dorf, in seiner Gemeinschaft sichern. Und damit wird er eben einen Sohn zu Taliban schicken, um seine Ehre wiederherzustellen. Und das ist von dem Vorgehen der internationalen Truppen, da natürlich vor allem der Amerikaner, viel zu wenig berücksichtigt worden.
Wir reden heute über Afghanistan in unserer Sendung Kontext. Das Jahr 2009 ist auch so eine Art Schicksalsjahr mit dem neuen US-Präsidenten. Dann sind die Präsidentenwahlen in diesem Jahr auch in Afghanistan. Jetzt haben wir, Frau Maas, sehr viel über das geredet, was schiefgelaufen ist in Afghanistan. Aus Ihrer Sicht, die Sie häufig dort sind, was läuft denn gut, was läuft denn richtig?
Ich möchte einfach mal ein Beispiel bringen. Ich kenne die nordafghanische Stadt Mazar-i-Sharif von 1997 an. Das heißt, ich kann also jetzt auf 12 Jahre zurückblicken. Ich war mehrmals dort, ich war im letzten Jahr wieder zweimal dort. Also wenn ich diese 12 Jahre nehme, so kann ich einfach nur sagen, dass Mazar-i-Sharif eine blühende Wirtschaftsmetropole geworden ist. Natürlich Korruption im Hintergrund, Profite, die eben aus der Drogenwirtschaft, aus der Schattenwirtschaft, aus Schmuggel auch in die Wirtschaft hineinfließen. Oder wenn ich die Stadt Herat nehme, die ich auch 1997 das erste Mal besucht habe, dort haben wir eine sehr gut funktionierende Universität beispielsweise. Wir haben ein anderes Beispiel, was ich selbst auch beurteilen kann, in dem Fall wieder jetzt im Norden in Kunduz. Wir haben um die Stadt Kunduz herum wirtschaftliche Aktivitäten, aber, und das ist jetzt der Punkt, sie erfassen eben nicht die gesamte Provinz. Sie sind auf einen Kreis um die jeweilige Provinzhauptstadt beschränkt und dringen nicht in die Provinz bis in die letzten Distrikte hinein vor. Deswegen fühlt sich dort die Bevölkerung ausgeschlossen, benachteiligt. Und wenn ich das jetzt nochmal, weil ich Beispiele aus dem Norden und aus dem Westen gebracht habe, wenn ich das nochmal auf Gesamtafghanistan übertrage, so fühlen sich Paschtunen im Süden auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung weitestgehend ausgeschlossen. Und wenn ich das jetzt mal positiv formuliere, wir haben überall Inseln, in denen wir wirtschaftlichen Fortschritt sehen, in denen wir zum Beispiel medizinische Versorgung beobachten können. Medizinische Versorgung ist in vielen Provinzen, vor allem durch internationale Nichtregierungsorganisationen, bis in die Distrikte hinein getragen worden. Das Problem ist aber, dass es eben nicht flächendeckend ist. Wir können also keine Provinz als Musterprovinz, als Vorzeigeprovinz zeigen, sondern wir haben überall Inseln. Und das schafft im internationalen Bewusstsein das Problem, dass man eben nicht sagt, das ist jetzt die Modellprovinz, hier können wir demonstrieren, was der internationale Aufbau gebracht hat. Es ist wie ein Patchwork. Hier ist ein Flecken besser gestellt, dort ist einer besser gestellt, aber die Verbindungen fehlen.
Ein anderer Grund zur Hoffnung ist ja sicher die neue Regierung in Washington. Nun hat Präsident Obama als erstes neue Soldaten aus dem Irak nochmal nach Afghanistan geschickt. Also mehr Soldaten, aber gleichzeitig will er verhandeln. Was halten Sie von dieser Doppelstrategie?
Mir ist von Militärs gerade im Süden, vor allem da auch von Kanadiern, gerade vor kurzem wieder gesagt worden, dass sie mehr Soldaten brauchen. Ich möchte das differenzieren. Wir für die Aufstandsbekämpfung, für gezielte Aufgaben in bestimmten Orten braucht man bestimmt etwas mehr Soldaten. Aber wenn insgesamt zu viele internationale Soldaten geschickt werden, also ein Surge wie im Irak, so ist das vor dem Hintergrund der afghanischen Geschichte höchstwahrscheinlich als kontraproduktiv zu betrachten. Das heißt, dringend sollten ein Teil der zusätzlichen internationalen Soldaten und auch der amerikanischen Soldaten für die Ausbildung der afghanischen Armee benutzt werden. Zu der Frage mehr Soldaten oder Verhandlungen, nicht nur die Erfahrung der Briten, sondern wenn man länger in Afghanistan gelebt hat, bekommt man mit, dass man eine Aufstandsbewegung, gerade wenn sie so heterogen ist, nicht allein militärisch bekämpfen kann. Wir brauchen in jedem Fall beides. Und für mich ist das Allerwichtigste, dass wir neben lokal begrenzter militärischer Bekämpfung plus gezielten informellen Absprachen vor allem die Regierungsführung verbessern müssen. Und wir müssen vor allem Arbeitsbeschaffungsprogramme für den Großteil der arbeitslosen Jugendlichen besorgen.
Vieles wird ja jetzt auch von Wahlen abhängen. Es kommt wieder in der Reihenfolge, von der Sie vorher erzählt haben, dass sie kritisiert wurde. Erst wird der Präsident gewählt in diesem Jahr und im nächsten Jahr wird dann das Parlament gewählt. Jetzt haben wir so viel von Präsident Karzai gesprochen. Charakterisieren Sie ihn doch noch mal ein bisschen. Wir haben ihn ja meistens wahrgenommen als diesen eleganten Diplomaten auf dem internationalen Parkett, der von den Amerikanern sehr geschätzt und unterstützt wurde.
Ja, Karzai wurde ja als der bestgekleidetste Mann der Erde bezeichnet. Er ist charmant, wenn er das will, aber wir dürfen nicht nur ihn allein sehen. So wie es überall in Afghanistan diese Patronagesysteme, die Klientelsysteme gibt, die Clans gibt, so müssen wir Präsident Karzai eben auch als Mitglied seines Familienclans sehen. Ein Bruder, der eben in Kandahar im Verdacht steht, in Drogenhandel involviert zu sein. Ein anderer Bruder ist sehr stark bei Verhandlungen für Wirtschaftskontrakte aktiv und dürfte möglicherweise auch dann einen Teil in die Kasse des Karzai-Clans einstreichen. Ein anderer Bruder hat sehr viel sich an politischen Verhandlungen, jetzt eben auch an geheimen Verhandlungen beteiligt. Das heißt, Präsident Karzai ist als Vertreter von einem, als Kopf eines von ihm aufgebauten persönlichen Patronagesystems einzustufen, was von internationalen Regierungen viel zu sehr vernachlässigt wurde. Präsident Karzai ist von den Amerikanern mit der Petersberg I-Konferenz im November, Dezember 2001 systematisch aufgebaut worden. Man hat zu spät realisiert, dass er Probleme hat, diese extrem schwierige Aufgabe zu übernehmen. Man kann sagen, dass ungefähr seit 2005, das war ein Jahr nach den Präsidentschaftswahlen, als die Desillusionierung unter den afghanischen Wählern immer mehr zu spüren war, die damals sich in dem Satz konzentrierten, der Präsident hat viel versprochen, aber wenig verwirklicht. Und seitdem ist diese Desillusionierung weiter fortgeschritten und inzwischen drängt sich immer mehr der Eindruck auf, dass Karzai sich nicht wie ein demokratisch gewählter Präsident verhält, sondern in der Tradition der afghanischen Könige versucht, die verschiedenen Klientelsysteme gegeneinander auszubalancieren oder auszuspielen. Und damit untergräbt er die schwachen staatlichen Institutionen. Er hat sich dagegen ausgesprochen, dass politische Parteien eine offizielle Funktion im neuen politischen System einnehmen sollen. Er hatte natürlich auch ein gutes Argument, weil sich die politischen Parteien selbst diskreditiert haben. Nur wenn wir keine offiziellen Organe haben, in denen sich die Bevölkerung politisch äußern kann, dann werden wir ja niemals aus diesem Klientel basierenden System herauskommen, dann können sich eben Afghanen, die jetzt über gute Ausbildung, über Berufsqualifizierung, gerade auch durch internationale Organisationen Kapazität angeeignet haben, dann können die sich zu wenig artikulieren, sie können sich nicht ausreichend organisieren. Und im Endeffekt hat das dazu geführt, weil diese ganzen Strukturen entweder ganz schwach sind oder korrumpiert sind oder für persönlichen Patronagesystem abhängen, dass man nicht über neue Mechanismen Konflikte schafft, sondern man muss einen Familienvertreter nach Cabo schicken, der dann irgendwann versucht, bei Präsident Karzai eine Audienz zu bekommen. Und dann entscheidet der Präsident eben in Kabul einen lokalen Konflikt. Und damit ist natürlich der Präsident überfordert. Das heißt, er empfängt ständig irgendwelche Delegationen und hat damit aber nicht die Zeit, sich mal über die grundlegenden Regierungsstrukturen, über die grundlegenden Entscheidungen des Landes zu beraten. Er hat zu wenig Zeit, zu wenig Energie, um die Grundlinien, die grundsätzlichen Richtlinien festzulegen, sondern verzettelt sich in Einzelentscheidungen.
Das heißt, es spricht aus Ihren Worten ja eine ganze Menge dagegen, dass Karzai wiedergewählt werden soll. Auch scheint die Wahl ohnehin offen zu sein, zumal Karzai nicht dem größten Volksstamm der Paschtunen angehört. Aber was jetzt aus unserer immer noch sehr westlich zentrierten Sicht natürlich die ganz große Frage auch für die nächsten Jahre, bis wann und wie erscheint es Ihnen denn möglich, dass irgendwann die Soldaten wieder abziehen können aus dem Westen, dass die Afghanen die Sicherheit ihres Landes selber garantieren können? Gibt es da für Sie einen konkreten Zeitraum?
Da möchte ich differenzieren. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass vor dem Hintergrund der afghanischen Geschichte die Toleranz gegenüber der Anwesenheit von sehr vielen internationalen Soldaten in der afghanischen Bevölkerung insgesamt sehr gering ist. Und je mehr zivile Opfer, gerade auch jetzt vermutlich im Wahlprozess mit erhöhtem Anwesenheit von zusätzlichen US-Soldaten zu befürchten sind, desto mehr dürfte sich die ohnehin zunehmende Abneigung und das zunehmende Gefühl, dass es sich um Besatzungssoldaten handelt, noch verstärken. Ich möchte 2013 als Zeitrahmen nehmen, bis zu dem die afghanische Armee, die bislang relativ gut aufgebaut wurde, so weit aufgebaut ist, dass man ab 2013 mit einem phasenweisen militärischen Rückzug beginnen kann. Ziviler Aufbau müsste noch deutlich länger geleistet werden, aber ein grundsätzliches Problem sehe ich darin, dass der afghanische Staat finanziell überhaupt nicht selbstständig ist. Wenn wir also Polizisten haben, wenn wir Soldaten haben, wenn wir Lehrer, Lehrerinnen haben, deren Gehälter müssen ja bezahlt werden. Und derzeit wird schätzungsweise 93% des gesamten afghanischen Budgets durch internationale Geber finanziert. Das kann nicht auf 50 Jahre in die Zukunft weitergehen. Das heißt, es müsste dann ein Steuersystem oder überhaupt ein System geschaffen werden, dass der afghanische Staat etwas mehr eigene Einkommen erzielt und ohne eine zumindest partielle finanzielle Selbstständigkeit ist der Staat so nicht überlebensfähig. Und da habe ich im Augenblick überhaupt noch keine Antwort. Das hieße nämlich, dass wir bestimmt 50 Jahre dort bleiben müssen. Und das dürfte keine Bevölkerung in einem Geberstaat so akzeptieren.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.